Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trauma und Träume. Schön, dass ihr da seid. Ja, also ich glaube, ich habe April ein bisschen geskippt, aber ich habe eigentlich in April eine richtig coole neue Folge produziert zumindest, rausgebracht habe ich sie ja gar nicht. Die kommt ja jetzt heute ein bisschen zu spät, weil ich in dieser Folge ein Trauma bearbeitet oder verarbeitet habe. Auf jeden Fall habe ich das wieder rausgeholt an die Oberfläche und als ich das dann fertig geschnitten hatte, war ich ein bisschen, ja, ich musste ein paar Dinge für mich verarbeiten. Daher haben wir eigentlich gar keine Folge für den April gehabt und jetzt kommt diese Folge im Mai. Vielleicht mache ich einfach noch eine zweite Folge im Mai als Wiedergutmachung, dass es im April keine Folge gab. Aber worum geht's heute? Es gibt eine Geschichte, die ich nie wirklich erzählt habe, weil ich immer gedacht hatte, dass man sie eigentlich gar nicht erzählen muss, weil in meiner Erinnerung es eigentlich auch gar nicht so schlimm war, aber jetzt war ich vor kurzem bei einer Freundin und habe ihre Tochter wieder gesehen und die war in dem Alter, in dem ich damals war, als alles begonnen hatte. Und ich habe mich dann oft gefragt, ob das, was ich erlebt habe, eigentlich wirklich so schlimm war oder ob ich es nur schlimmer mache, weil ich darüber rede. Keine Ahnung, es war etwas, was man sich so nicht vorgestellt hat. Also es gab keine lauten Nein-Rufe, es gab kein Wegrennen, sondern es ist alles meiner Meinung nach einvernehmlich passiert. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto weniger glaube ich daran, dass es einvernehmlich war. Es wirkte einfach nur so nach außen. Ich wünschte, all diese Erinnerungen und Erfahrungen wären mir erspart geblieben. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das gehört einfach, wie gesagt, zum Frauendasein dazu. Und heute gehen wir ein bisschen in das Thema sexuellen Missbrauch. Ein paar Geschichten werden aus meiner Plauderkiste, die ich ganz, ganz tief versteckt und weggesteckt habe, heute ein bisschen rausgepackt. Ich gehe nicht sehr spezifisch drauf ein. Es ist eine Erinnerung, die in meinem Kopf sich anders abgespielt hat, beziehungsweise ich habe da ein bisschen die Timeline, also den Zeitrahmen vermischt, verwechselt. Ich glaube, dass mein Kopf, meine Psyche mich davor schützen wollte und in meinem Kopf das einfach auf ein legitimes Alter gestellt hatte, als es dann tatsächlich war. Also würde ich sagen, vielleicht geht es auch ein bisschen um Pädophilie, könnte man vermutlich auch sagen. Es fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil ich das damals anders empfunden habe. Und das ist vor kurzem, als ich eine Freundin besucht habe und als ich nochmal mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, haben sich so ein bisschen die Puzzleteile zusammengefügt und ich habe einfach festgestellt, okay, scheiße, in meinem Kopf war das irgendwie ganz anders. Ja, dann fangen wir mal einfach an. Ich würde sagen, ich erzähle das so ein bisschen aus der Sicht von meinem damaligen Ich. Ich habe mich damals verknallt. Das Alter erwähne ich jetzt gerade noch nicht, weil ich in meinem Fall damals dachte, ich wäre in einem angemessenen Alter. Also ich habe damals gegoogelt, dass man schon mal zumindest ab 16 Jahren durfte man auch ältere Partner haben. Also es war auch schon legitim. Wobei ich jetzt sagen würde, 16 ist definitiv noch für mich ein Kinderalter. Also das kann mir keiner sagen, dass die eine Person mit 16 schon erwachsen genug ist, um Grenzen zu setzen, um für sich einzustehen, um entscheiden oder unterscheiden zu können, was richtig oder was falsch ist. Und ich war definitiv nicht in diesem Alter. Ich war damals, als ich jünger war, sehr unschuldig. Also wenn ich natürlich den Missbrauch von meinem Vater wegradiere, dann hatte ich so gar keine Ahnung von Puten und Blasen. Ich war halt ein Kind und ich habe mich verknallt. Ich hatte damals in der Schulzeit irgendwie nicht so guten Anschluss gefunden. Vermutlich, wie ich von anderen Ecken höre, weil ich schon mental reifer war aufgrund der Sachen, die zu Hause passiert sind, aufgrund der emotionalen Vernachlässigung und so weiter und so fort. Ich denke, das prägt Kinder dann schon doch sehr gewiss. Und das ändert sie auch vielleicht ein bisschen, dass sie nicht mehr ganz so kindlich sind. Ja, also wie fing das Ganze an? Ich musste immer damals in meinem kleinen Dorf, wo ich gelebt habe, zur Schule fahren mit dem Bus. Dort gab es einen Mann, also den Busfahrer. Das ist jetzt nicht die grandioseste Story von mir, aber die Leute aus dem Dorf kennen diese Story vielleicht noch. Also damals war das ein fiesen Ding gewesen, aber leider eher eins, was wo ich drin schlecht aussah. Also nicht der Mann, der das getan hat, sondern ich als Kind, die hereingefallen ist auf einen älteren Mann, als Schlampe dann bezeichnet worden ist. Also ich hatte ein sehr junges Alter. Okay, ich fange jetzt einfach die Story so an zu erzählen, wie ich es jetzt als Erwachsene erzählen würde, weil es macht keinen Sinn, das so zu erzählen, wie es damals als Kind war. Also als Kind habe ich mich einfach verknallt, weil ich hatte keinen Anschluss gehabt und das war der einzige Mensch, der irgendwie mir das Gefühl gegeben hat, dass er mich sieht, dass er mich versteht. Ich konnte mit ihm über alles reden, also zumindest aus meiner Sicht, wobei ich bis heute nicht verstehe, was ein 13-jähriges Mädchen mit einem 36-jährigen Dude reden könnte, was auch nur ansatzweise auf deren eigenen Wellenlänge wäre. Aber er hat mir ja immer das Gefühl gegeben, ich bin schon extrem reif. Ich bin viel erwachsener als die anderen Kinder, obwohl äußerlich ich vermutlich eher wie eine kleine 10-Jährige aussah. Aber es fing alles ganz unschuldig an und ich habe ihn gar nicht erstmal in irgendein Visier gehabt. Für mich war das einfach eine sehr schöne Abwechslung gewesen, nicht sofort nach Hause fahren zu müssen, sondern mit dem Typen einfach noch ein paar Runden drehen. Ich habe dann immer vorne gesessen, was natürlich irgendwann mal sehr auffällig wurde, warum ich immer vorne gesessen habe und immer mit ihm geredet habe oder manchmal neben ihm gestanden habe beim Reden. Und ich glaube, jetzt als erwachsene Person hätte ich mir unglaublich gewünscht, dass all diese erwachsenen Menschen, die das gesehen haben, und das haben wirklich viele erwachsene Menschen mitbekommen, auch die anderen Busfahrer, die haben mich nicht geschützt, sondern sie haben zu dem Typen gesagt, ey, halt dich fern von ihr, die ist psychisch krank. Statt zu dem Typen zu sagen, Digga, was ist eigentlich falsch mit dir, dass du dich an ein 13-jähriges Mädchen ranmachst. Das ist nämlich die Realität, die mir jetzt so ein bisschen die Wut im Bauch verspüren lässt, die aber damals natürlich nicht war. Für mich war das so, wow, oh mein Gott und voll süß und ja, der interessiert sich für mich und der fragt sogar nach meinem Tag und mit ihm kann ich voll krass erwachsen reden. Ja, ich konnte mit ihm erwachsener reden, als ich mit meinen gleichgesinnten Menschen oder Klassenkameradinnen reden konnte, aber dennoch muss ich ganz deutlich erwähnen, der Typ war 36, der war in dem Alter, in dem ich mich jetzt gerade befinde und wenn ich darüber nachdenke, einen 13-jährigen Jungen anzutreffen. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich mich mit einem 13-jährigen Jungen unterhalten könnte. Also ich meine, okay, ich zocke, man könnte sich über Games unterhalten, aber ich würde mich so räudig, ekelhaft. Also dieser Gedanke daran, mit irgendeinem 13-Jährigen zu flirten, versetzt mich in so einen Ekel, dass ich nicht nachvollziehen kann, dass er das damals mit mir gemacht hat und ich das aber nicht verstanden habe, weil ich einfach nicht die Erfahrung hatte. Und ich bin wirklich sauer, dass dieses Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, mich als Schlampe bezeichnet hat, obwohl dieser ältere Mann eine unfassbar krasse Grenze überschritten hat und keine Konsequenzen dafür erlebt hat. Und eine Sache, die mir hilft, diese Folge zu machen, ist, dass ich tatsächlich einen Tagebucheintrag habe. Da habe ich wohl mit ihm telefoniert und da werden wir auch später drauf eingehen. Dann lese ich das so ein bisschen vor. Ich habe das schon ewig lange nicht mehr reingelesen, also keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall die Schrift einer, ja, 16-Jährigen sein. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich nicht so ganz genau mich erinnere, wie, wann, was passiert ist. Und ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen. Also ich musste sozusagen meine Freundin fragen, du, hör mal, wann hatte ich eigentlich mein erstes Mal gehabt? Weil in meiner Verfassung war ich schon 17 und dachte dann so immer, ach ja, ich war so ein Spätzünder, ich war schon 17. Sie behauptet aber, dass ich einer der ersten Freundinnen war, die schon das erste Mal hinter sich hatten und ich muss circa 15 gewesen sein. Dann habe ich eine andere Freundin, die sagt so, du warst schon 14 und ich war so, wow. Also 14, 15 klingt nicht so cool wie 17. 17 klingt schon so, ich bin fast erwachsen. 14, 15 klingt, nee, das mag ich nicht. Und ich kann die Wahrheit nicht so ganz finden. Also die wird vermutlich irgendwo in der Mitte sein. Naja, es hat einfach begonnen, dass er meine Aufmerksamkeit als 13-Jährige geholt hat. Es waren so kleine Sachen, wie zum Beispiel, wenn man den Bus verpasst hatte und man müsste eigentlich jetzt nur 30 Minuten noch irgendwie auf den Bus warten, dann hat er mich trotzdem irgendwo einsteigen lassen. Er hat mich auch einsteigen lassen an Nicht-Bushaltestellen und ich weiß, wenn man das jetzt laut ausspricht als erwachsene Person, denkt man sich so, ja komm, bitte. Aber ich war 13. Für mich war das, wow, für mich war das riesengroß. Es war einfach schön, diese Art von Aufmerksamkeit zu haben. Ich hatte niemals damals gedacht, dass ich jemals mit diesen Menschen sexuell intim werden würde. Für mich war das eher einfach, ja, eine Abwechslung. Aber natürlich fing dann auch ein bisschen das Lügen an. Also, wenn ich dann zum Beispiel zum Sportverein gefahren bin und dann eigentlich nachts nach Hause kommen sollte, bin ich noch mit ihm nächtelang bis zum seinen Feierabend, also bis 23 Uhr, noch mit dem Bus irgendwo rumgetuckert. Oder irgendwann mal hat er dann den Bus so an diesem Bahnhof geparkt, hinter so Gebüschen, Bäumen, und dann saßen wir da in diesem Bus und haben die Pause miteinander verbracht. Und er war verheiratet und er hatte einen Sohn. Und ich war 13. Keine Ahnung, für mich war das einfach aufregend. Aber ich hatte auch irgendwie Schiss gehabt. Also Schiss im Sinne von, eher, ich war eher verunsichert. Also es gab zum Beispiel eine Situation, da saßen wir auf so einem Vierersitz während seiner Pause und dann hat er mein Knie berührt. Und ich habe mich extremst erschrocken. Also ich habe nicht verstanden, warum er mein Knie berührt. Und ich bin total zusammengezuckt und habe mich noch näher an das Fenster gekrallt, statt einfach irgendwie rauszugehen aus dem Bus. Aber ich war nicht in der Lage damals. Und er hat daraufhin dann gesagt, oh sorry, da war eine Fliege, die wollte ich dir wegmachen. Und ich habe es geglaubt. Oh ja, und dann fing es so an. Und er war einfach mein Geheimnis. Aber ich muss mal kurz pausieren und darüber nachdenken, wie und wann der erste Kuss war und warum überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob ich dahinter noch komme. Ich kann mich ja schon schlecht an die anderen Sachen erinnern. Ich muss sagen, ich komme nicht so wirklich drauf. Ich glaube, dass es auf jeden Fall etwas war, wo er mich zuerst auf die Wange geküsst hatte und dann das so aus Versehen gemacht hatte. So von wegen, ach, das war nur ganz freundschaftlich, einfach nur so auf die Wange. Und also er hat sich schon so seinen Weg dahin manipuliert, könnte man auf jeden Fall sagen. Und es sind einige sexuelle Dinge passiert, wo ich viel zu jung war, um zu verstehen, dass man das nicht macht. Aber er war irgendwo ja da mein, weiß ich nicht, Lehrer und hat mir dann solche ganzen Sachen gesagt, dass das ganz wichtig ist für eine Frau, sowas zu wissen. Oder, weiß ich nicht, ganz, ganz schräge Sachen auf jeden Fall. Ich will da auch gar nicht so ins Detail gehen, weil das wissen so einige Freunde von mir und der Rest der Welt muss es jetzt nicht unbedingt wissen, aber es war auf jeden Fall nicht legitim. Es gab dann die Sache mit einer anderen Geliebten von sich. Also irgendwann mal stieg eine Frau ein, die war echt hübsch, die war in seinem Alter, also auch um die 30. Und für mich natürlich damals als 13-, 14-Jährige total uralt. Und dann hat er gesagt, dass er auch mal was mit ihr hatte eine lange Zeit und was für eine schöne Frau das ist. Und sie ist ja so erfahren. Und ich habe dann gemerkt, dass ich eifersüchtig geworden bin. Eifersüchtig geworden bin auf sie, auf ihr Aussehen, weil sie schon Brüste hatte, weil sie halt als Frau körperlich entwickelt war, weil sie die Erfahrung hatte, die ich nicht hatte. Ich habe einfach vergessen, dass ich ein Kind war, dass das, was er gemacht hat, falsch war. Aber ich habe das natürlich in meinem Kopf anders gedreht. Und sie wurde dann zur Konkurrentin und ich wollte um jeden Preis reifer und erwachsener und krasser wirken. Und ich weiß, dass sie mich immer nur als Kind angesehen hatte, was ja auch richtig ist. Aber als 13-, 14-Jährige, wenn du gerade irgendwie diesen Höhenflug hast, wo du glaubst, du bist so krass erwachsen, willst du nicht als Kind abgestempelt werden. Ich glaube, dass wenn ich meinen frühkindlichen Missbrauch nicht erlebt hätte durch meinen Vater oder durch ja auch einige andere Männer aus familiären Umkreisen, dann hätte ich nicht so eine kaputte Sexualität, wo ich als Kind schon versuche, sexuell frühreif zu wirken, damit ich irgendwie als Mensch gesehen werde. Das tut mir in der Seele weh, daran mich zu erinnern, dass da dieses kleine Mädchen war, das gedacht hatte, dass die einzige Anerkennung und Liebe und Geborgenheit sie nur bekommt, wenn sie Männern das gibt, was sie möchten. Ich lese euch jetzt einfach mal einen Eintrag aus meinem Tagebuch vor. damit man so ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie ich damals so drauf war. Und da war ich schon 17. Okay, also es ist scheinbar hier der Tagebucheintrag vom 22.07.2007. Das mit Michael ist wirklich kompliziert. Vielleicht mache ich es schlimmer, indem ich darüber oft und zu viel nachdenke. Anfangs der Ferien überlegte ich, wie ich ohne ihn überleben sollte. Aber als ich am Freitag ins Internet ging, sah ich, dass er mir schon am Mittwoch eine Mail geschrieben hatte. Ich war überrascht, denn wir wollten nur im Notfall miteinander schreiben. Zugleich freute ich mich sehr. Er schickte ein Foto mit, wie er das jetzt immer tut, wenn er mir schreibt. Die letzte Mail von ihm war interessant und länger als sonst. Er schrieb, er würde mich gerne sehen wollen, aber das geht ja nicht, weil ich ja jetzt im Urlaub bin, also wenigstens möchte er meine Stimme hören. Und dafür braucht er ja meine Nummer. Also habe ich ihm meine polnische Handynummer gegeben. Die Woche darauf wartete ich insgeheim, dass er anrufen würde. Aber als nach 3 Tagen ich von ihm immer noch nichts hörte, gab ich es auf. Es ist 22.07 Uhr. Es ist laut. Plötzlich klingelt mein Handy. Ich schaue auf den Display. Unbekannter Teilnehmer. Mein Herz fängt höher an zu schlagen. Das ist er, schreie ich zu Aga. Was? Das ist er. Oh mein Gott, schreien wir zusammen. Und rennen so schnell es geht von der Bühne weg. Ja bitte? Keine Antwort. Hallo? Murmeln. Wer spricht da? Total irritiert, frage ich. Die Stimme hörte sich gar nicht nach ihm an, aber er war es trotzdem. Warte du mal, ich bin gerade auf dem Konzert. Irgendwann hielten wir an. Ich war total aufgeregt und lief trotzdem weiter, bis Aga mich stoppen musste. Hi, sage ich und holte tief Luft. Hi, sagte er. Wir redeten über dies und jenes, bis es Aga plötzlich schlecht ging. Er wollte aufhören, mit mir zu telefonieren, aber wir redeten trotzdem weiter. Mit dem Telefon in der Hand gingen wir nach Hause. Im Flur quatschte ich immer noch mit ihm. Aga wollte ins Salon, also mussten wir durch das Schlafzimmer meiner Großeltern. Leise, das Telefon immer noch in der Hand, tapsten wir in mein Zimmer. Aga ging in den Salon, ich lag auf meinem Bett. Oh Mann, erlöste in mir wieder diese Bauchkribbeln aus. Wir telefonierten 1 Stunde und 30 Minuten lang. Ich bekam schlechtes Gewissen. Danach gesellte ich mich zu Aga. Ich erzählte ihr ausführlich alles, was wir besprochen hatten. Es gab viele Themen, die wir besprachen. Auch habe ich ihm erzählt, dass ich froh bin, ihn durch Reden kennengelernt zu haben, weil schreiben kann er so gar nicht. Dann erzählte er mir irgendwas von sich. Das lasse ich jetzt mal weg, weil wen juckt's, was er mir von sich erzählte. So, dann erwähnte ich, wenn du nächstes Mal mir wieder Bilder schickst, dann schick mir doch lieber eins von dir. Ugh. Er lachte. Siehst du, wie weit es mit uns schon gekommen ist? Jetzt rufe ich dich schon sogar an, nur um deine Stimme zu hören, sagte er. Ich erzählte ihm von Aga und Lukas, dass er nicht anruft. Du, wenn ich jetzt störe, kann ich auch einen anderen mal anrufen. Nein! Oh, bloß nicht. Muss wieder warten. Ich möchte nicht warten. Am Donnerstag fährt er nach Kosovo bis zum 19. August. Davor kann er nochmal anrufen. Ich weiß nicht. Er erzählte mir, da jetzt, wo die Sommerferien sind, ist nicht so viel los und er langweilt sich. Klar, seine Frauen fahren sicherlich auch nicht mehr. Grummel. Grummel? Kennt ihr noch diesen Begriff? Ich habe wirklich in meinem Tagebuch stehen, ich habe dieses Sternchen geschrieben, dann Grummelsternchen. Weißt du, als du am Mittwoch weg warst mit dem Bus nach Polen, da hatte ich dich schon vermisst, sagte er. Süß. Er vermisst mich. Wäre er bloß nicht verheiratet. Ich erzählte ihm das Erlebnis in der Disco und auch von Marcel. Ich meinte, ich verstehe nicht, warum ich dich nicht zulassen kann, andere Männer aber schon. Er war total irritiert und antwortete, wie andere, naja. Und dann erzählte ich ihm das von Marcel. Mit Marcel hatte das Küssen nicht geklappt. Ich hatte Angst, dass es bei uns beiden auch passieren kann. Dass es gar nicht so toll sein wird, wie wir es uns vorstellen. Ich fragte ihn also, warum hast du am Dienstag, als ich dich freundschaftlich umarmen wollte, abgeblockt? Oh, warte. Ich glaube, jetzt kommen wir der ganzen Sache näher. Ey, warte, dann habe ich ihn gar nicht so früh geküsst, aber ich weiß, dass als ich 13 war, irgendwas sexuell gelaufen war schon. Aber hier bin ich schon 17 und habe ihn noch nicht geküsst. Oder habe ich einfach Sex gehabt und das Küssen kam später. Ich bin Naja, wir werden es mal gucken, was mein Tagebuch ich so schreibt. Also, ich hatte wohl scheinbar gefragt, genau, warum er bei der Umarmung mich abgeblockt hatte. Und er schrieb, oder er sagte am Telefon, ich wollte nicht, dass etwas passiert. Dein Gesicht war so nah an meinen Lippen. Hä? Wie meinst du das? Ich stellte mich absichtlich dumm, damit er darauf antworten muss. Naja, ich hab dir sogar einen kleinen Kuss gegeben. Ich weiß, sage ich. Er hätte länger sein können. Fuck. Es ist was anderes, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Novelle liest von irgendeinem Buch, irgendeine ausgedachte Geschichte, als seine eigenen Tagebücher. Und diese Erinnerungen kommen wieder hoch. Ja, ich erinnere mich an diesen kleinen Wangenkuss. Tatsächlich. Ey, dann war ich doch 17. Ey, dann ist es doch gar nicht so schlimm. Also ich meine, es ist natürlich total schlimm, weil es hat angefangen, als ich ein Kind war. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall etwas anderes Sexuelles, also dass da etwas anderes Sexuelles passiert ist. Und da war ich definitiv nicht 17 schon. Naja, egal. So, wir lesen weiter. Oh mein Gott, ich hoffe, es wird nicht noch cringiger. Junge, Junge. So, la 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 la. Achso. Ich weiß, ich hätte länger sein können. Er lachte. Dann erinnerte mich er wieder an Dienstag. Als wir im Bus saßen, da bin ich zu weit gegangen. Das war gar nicht geplant. Normalerweise hätte ich Angst, dass du mich zurückweist. Aber es ist einfach dazugekommen. Ich fand es sehr schön, sagte ich. Das muss sich wiederholen, meinte ich noch. Er lachte wieder. Ja, wenn, dann können wir ja in diesen Raum gehen. Dieser Raum. Okay, also es gab ja schon die, wenn er schreibt, dann können wir ja in diesen Raum gehen. Und ich habe darauf geantwortet, meinen ersten Kuss mit dir möchte ich nicht in so einen schäbigen Raum erleben. Er lachte wieder. Oh, fuck, ich weiß echt gar nicht. Okay, warte. Oh mein Gott, das geht jetzt gerade in eine ganz andere Richtung von meinem Tagebuch. Und wenn es nicht um mich ginge, hätte ich auch kein Problem, das vorzulesen. Ich meine, wir reden immer noch von einem Tagebuch, ja? Meine 17-Jährige hat hier wirklich sehr ausführlich das Sexting wiedergegeben, das sie wohl mit diesem alten Sack hatte. Ja, grandios. Anyways, also es gab da diesen Raum, das war so ein wirklich schäbiger Aufenthaltsraum, in dem nichts war. Es war kalt in diesem Raum, es gab so eine versiffte Waschbeckenecke, die nicht wirklich funktioniert hatte. Und dann gab es noch so ein Klo. Hier erzählt er mir, also hier ist es scheinbar, also ist schon was passiert. Also wir haben uns scheinbar nicht geküsst, aber wir haben alles andere miteinander scheinbar erlebt, so wie ich das gerade hier in meinem Tagebuch beschreibe. Und er sagte dann am Telefon, er wäre beinahe gekommen durch das, was da passiert ist, nur weil er mich mal kurz berühren durfte. Wow. Er fand's auch schön und es war spontan. Dann erzählte er mir, als ich alleine mit ihm war und im Schulbus gefahren bin und so dicht an ihm stand, sodass er meine Nähe spürte und meinen Körperduft, der ihn verrückt macht. Was? Das macht gar keinen Sinn. Okay. Also ich möchte jetzt nicht über deine grammatikalische Leistung reden, Paulina, aber ich weiß nicht, was da mit dir abging, dass du so furchtbar Deutsch geschrieben hast. Das ist, also so schreiben wir nicht. Egal. Wir hatten aber auch ganz ernste Themen. Ich fragte ihn, ob ich Nummer 21 bin oder mehr. Oh Gott. Er erwiderte, er hatte nur 8 Geliebte. Ist das viel? Ich kenne mich da nicht aus. Er meinte aber auch, dass wir das alles sein lassen sollten und doch nur befreundet bleiben, dass er mich nicht verletzen möchte. Oh mein Gott, dieser Spruch ist so geil, ne? Ey, lass uns doch einfach nur befreundet sein. Ich möchte dich nicht verletzen. Nachdem er schon irgendwie 50.000 Schritte nach vorne gegangen ist. Also ich meine, das ist so krass manipulativ gerade. Er sagte dann am Telefon weiter, er würde darauf verzichten, obwohl er das so gerne möchte. Nur für mich. Was ein Held, was ein Held. Also er würde auf mich verzichten, auf Sex, auf Intimität mit mir. Nur für mich. Obwohl er das so super gerne möchte, also er würde super gerne, ich weiß, dass er ganz oft erwähnt hat, er möchte super gerne mein erstes Mal sein, weil der erste, den vergisst du nicht und das ist sowas ganz Besonderes. Ich habe daraufhin dann wohl gesagt, ich wollte nicht. Ich will mehr, das sagte ich auch. Ich will ihn wieder spüren. Ugh. dass wir es vielleicht ausprobieren sollten. Ich will ja ihn nicht fürs Leben. Es ist so krass, weil ich war unglaublich verliebt schon und ich hätte alles nachgelabert, was er hören will, nur damit er mich nicht verlässt. Und wenn ich dann zum Beispiel sowas sage wie, ich will ihn ja nicht fürs Leben. Ich glaube, ich wollte ihn auch nicht fürs Leben. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, ihn einfach nicht mehr zu haben, weil 4 Jahre oder 5 Jahre, die man miteinander geteilt hatte, in der Jugend, es war einfach viel. Er meinte ein Sprichwort, das nicht zum Thema passte, aber ich weiß, was er damals sagen wollte. 2 Dumme, ein Gedanke. Außerdem erwähnte ich noch, wenn er immer noch mein Geburtstagsgeschenk für mich hat, dann soll er mich einfach stattdessen fragen, ob ich mit ihm ausgehe. Er antwortete nicht richtig, er meinte nur, das klären wir, wenn du wieder da bist. Vielleicht denkt er, ich sag das nur, weil ich so weit weg bin. Ich sagte noch, solange es bei einem Kaffee bleibt, bleibt's nicht. Klar konnte ich mir vorstellen, warum es nicht bleibt. Dann musst du alles machen, dass es so bleibt, sonst gibt's kein zweites Mal. Sternchen, lach, Sternchen. Du bestrafst mich immer wieder, sagte er zum Abschluss. Wie sieht's aus mit deinen Modelmassen, fragte er mich. Keine Ahnung, ich habe ja kein Maßband mit. Er erzählte, dass es so zusammengerollt ist, wie ich es gemacht hatte und im Wohnzimmerschrank liegt. Oh mein Gott, ich erinnere mich jetzt daran. Er hatte mir tatsächlich damals ein Maßband mitgegeben, womit ich meine Modelmassen, also wo ich meinen Körper, mein Umfang, oh Gottes Willen, es wird immer kranker, wenn ich da in diese Erinnerung gehe. Oh mein Gott. Ja, genau, also dieses Maßband hat er mir mitgegeben, damit ich meinen Umfang und meine Brüste und meinen Popo durchmessen sollte. Und ich habe es ihm dann irgendwann mal zurückgegeben und er erzählte mir in diesem Telefonat, dass so wie ich es ihm zurückgegeben habe, so liegt es immer noch bei ihm. Und wenn er es an seine Nase hält, dann kann er immer noch meinen Körperduft spüren. Ey, wirklich, geht's euch auch so ekelhaft gerade dabei wie mir? Mir geht's wirklich ekelhaft dabei. Also 17 ist natürlich anders als 13, aber trotzdem bin ich jetzt 36. Ich wüsste nicht, was ich mit einem 17-jährigen Jungen anfangen soll. Also letztens hat mich ein 19-Jähriger angeflirtet und da habe ich auch schon gesagt, Junge, ne, zieh mal Leine. So, wie geht's weiter hier? Dann war etwas Stille und er fragte mich, ob er mich was fragen darf. Also ich sage klar, er fragt mich, warst du da nackt, als du die Masse gemessen hast? Oh Gott, schreibe ich in mein Tagebuch. Warum willst du es wissen? Was stellst du damit an? Pfui, dieser Gedanke. Er erzählte mir außerdem noch sein Problem mit Frauen. Oh Gott, also irgendwie habe ich das dann irgendwie nicht mehr weiter beantwortet. Warum auch immer. Er erzählte mir etwas von wegen, die Frauen verlieben sich in ihn noch, bevor sie mit ihm geschlafen haben. Das macht ihn ziemlich fertig. Und danach verlassen sie ihn, weil sie ihn nicht mehr wollen. Oder weshalb auch immer. So genau habe ich den letzten Satz nicht verstanden. Was für ein Vollidiot, Digga. Ah, oh Mann, ey, dass ich darauf reingefallen bin. Oh, wie fertig es ihn macht, dass die Frauen sich einfach in ihn verlieben, noch bevor sie mit ihm geschlafen haben und danach verlassen sie ihn. Naja, wir sprachen auch über seine Untreue. Er meinte aber, er könnte damit aufhören, wenn er wollen würde. Und da er nicht damit aufhört, gehe ich davon aus, dass er es nicht will. Schläfst du regelmäßig mit deiner Frau, frage ich ihn. Wie meinst du das, fragte er zurück. Einmal die Woche, sagte er. Wow. Also ich wäre damit nicht zufrieden, schreibe ich in meinem Tagebuch rein. Und wie ist das, wenn du sie betrügst? Was sagst du ihr dann? Er erzählte mir, dass er sich meist am Tag mit ihnen verabredet. Ich weiß nicht, wie das mit uns ausgehen wird. Am liebsten würde er in mir nur eine Freundin zum Reden sehen und ich in ihm nur einen Freund. Aber das Leben wäre zu einfach, wenn jeder für sich selber das Beste auswählen könnte. Zu perfekt. Zu langweilig, sagen viele. Was ist besser, langweilig oder glücklich? Oder spannend, aber mit viel Gefühlschaos? Ich bin ja eher der langweiligere Typ. Ich glaube, heute hat er wieder mich angerufen, denn es ruft mich sonst keiner mit unbekannter Nummer an. Aber wie das Schicksal es wollte, hatte ich mein Handy nicht bei mir. Ob er nochmal anruft? Also, ich habe mich für ihn entschieden. Ob das eine weise oder kluge Entscheidung war, wird sich am Ende herausstellen.
Kann mich nicht ein Mann lieben, der nicht verheiratet oder sonst vergeben ist? Nein, es muss ja kompliziert zugehen. Scheiße. Wird er der Mann sein, mit dem ich mein erstes Mal erlebe? Ich dachte eher, ich verliere meine Jungfräulichkeit mit 20 oder so, dass sich eh keiner für mich interessiert. Und nun sowas. Ich schäme mich aber noch vor ihm. Sich vorzustellen, er sehe mich nackt? Ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht. Mangelndes Selbstbewusstsein, sage ich nur. Ob wir ausgehen werden? Und wohin? In meiner Fantasie bin ich viel mutiger. Wird es denn genauso oder vielleicht besser sein als in meiner Fantasie? Und was, wenn nicht? Was, wenn seine Frau das mitbekommt? Dann wird er es leugnen, ganz bestimmt. Er wird nicht zu mir stehen. Warum muss ich immer solche Erfahrungen sammeln und ausgerechnet, wenn ich noch so jung bin? Ich bin doch erst 17. Manche sammeln diese Erfahrung erst später oder gar nicht. Ja, was kann ich zu dem Ganzen sagen? Es ist nur so, dass als das alles dann vorbeigegangen ist, also sprich, im Endeffekt hat es seine Frau mitbekommen. Irgendwann mal habe ich, glaube ich, so einen 8 Seiten langen Brief geschrieben per Hand und der Trottel hat ihn nicht weggeschmissen. Der hat ihn behalten und sie hat es gefunden und dann ging das ziemlich flott. Dann ist sie natürlich an sein Handy ran, hatte meine Telefonnummer. Ich habe keine Ahnung, wie sie meine Adresse herausgefunden hatte, aber es war ja ein kleines Dorf, in dem ich aufgewachsen bin und sie stand auf jeden Fall vor unserer Haustür damals und meine Mutter musste sie abwimmeln und sie hat mich dann angefangen zu terrorisieren mit Anrufen. Sie fing mir an, auf Facebook zu schreiben. Sie hat mir geschrieben, dass ich die Ehe zerstört habe, dass sie jetzt psychisch total am Ende ist, dass sie vorhat, sich das Leben zu nehmen. Und ich war 17 Jahre alt und musste diese Frau, die 40 war, beruhigen. Oder zumindest habe ich mich in der Schuld gefühlt, dass das irgendwie meine Verantwortung ist. Gleichzeitig habe ich auch mehrfach ihr geschrieben, dass ich nicht für sie zuständig bin und dass sie doch bitte zum Therapeuten gehen soll, weil ich nicht die richtige Person bin, mit der sie jetzt über ihre Eheprobleme redet. Ich meine, habe mit ihrem Mann geschlafen. Mir tat das unglaublich leid. Sie hat meine Grenzen missachtet. Sie hat weiterhin immer wieder geschrieben, dann hat sie irgendwie Geschichten geschrieben, dass sie sich jetzt um ein zweites Kind bemühen werden, dass das sicherlich die Ehe retten wird. Und ich dachte mir nur so, ach du Scheiße, ich würde mich von so einem Mann trennen und nicht noch ein zweites Kind machen. Aber gut, jeder Mensch ist anders und jeder geht anders mit Schmerz um. Ich urteile nicht über die Frau. Ich hoffe, dass sie ihren Absprung gemacht hatte, dass sie von ihm weggekommen ist, weil, tut mir echt leid, aber es ist ein Hurensohn. Da fehlen mir einfach die Worte. Als das also alles rausgekommen ist, hat er in diesem Dorf, ja, weiß nicht, ist er plötzlich das Opfer geworden und hat es dann so dargestellt, als ob ich ihn verführt hätte und er konnte nichts. Also er wollte das alles gar nicht. Natürlich wollte er das gar nicht. Ich wäre aber irgendwie psychisch krank gewesen und hätte ihn wirklich gezwungen. Und traurigerweise war das dann so, oder vielleicht auch gar nicht überraschenderweise, weil das ist nun mal ja die Realität von fast allen Frauen, dass man uns nicht glaubt und dass man uns dann als die Psychokranken darstellt und der Mann ist das arme, arme Schwein, das auf dich hereingefallen ist oder das sich nicht wehren konnte. Das ist so lächerlich. Also ja, ich habe dann den Schlampentitel in mein Dorf bekommen und ja, und die Reaktion von meiner Mutter war jetzt leider auch nicht so gut ausgefallen. Als das ja alles rauskam, hatte sie mir gesagt, das hat man davon, wenn man sich auf Ausländer einlässt. Okay, also das muss ich, glaube ich, nicht mehr kommentieren. Mich haben viele Busfahrer dann sogar nicht mehr mitfahren lassen. Also sind, wenn ich alleine an der Bushaltestelle gestanden habe, einfach asozial vorbeigefahren. Ich fand das echt krass. Ich war 17 und hatte noch diesen Liebeskummer plus krasse Abgrenzung in meinem Dorf, auch von den anderen Jugendlichen, von Klassenkameraden, musste ich mir immer wieder anhören, was für eine Schlampe ich bin. Und es kam nirgendwo zur Debatte, was für ein kleiner pädophiler Hund er ist, dass er mich mit 13 Jahren angegraben hat. Ich muss zugeben, ich glaube, ich war ziemlich froh, dass ein Jahr später mich meine Mutter von zu Hause rausgeschmissen hat und ich dann einfach nach ein paar Monaten dann zu meinen Großeltern nach Polen gegangen bin, weil dieses Dorf, da ist einfach alles schief gegangen, was schief hätte gehen können. Und ich wollte einfach nur weg sein. Ich wollte, dass man die Geschichte vergisst, dass man mich vergisst. Ich habe mich krass geschämt, jetzt im Nachhinein schäme ich mich nicht. Ich denke auch, ich hätte mich nicht schämen müssen. Es hätte sich jemand anders schämen müssen. And that's it. Das war heute aus meiner Plauderkiste. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir mal, was mir da so Grandioses wieder Tolles einfallen wird. Ach so, ja, jetzt habe ich gar nicht erwähnt, wie romantisch mein erstes Mal war. Ganz, ganz romantisch auf dem Parkplatz, auf der Rückbank im Auto seiner Frau. Toll, oder? Wow. Ja, für mehr hat es halt auch nicht gereicht. Es war unglaublich schäbig und es tut mir sehr, sehr leid für mein jüngeres Ich, dass sie nicht das erste Mal bekommen hat, dass sie sich eigentlich gewünscht hatte und verdient hätte. Ich weiß, dass ich nach dem ersten Mal dann nach Hause gegangen bin und dachte nur, okay, das war's. Das war dieses Magical, oh, ich habe mein erstes Mal von allem reden, das war Sex, boah, dann brauche ich es nicht. Ich fühlte mich unglaublich leer danach. Und da war nichts Liebevolles daran. Also, wenn dich dann so ein alter Sack besteigt. Entschuldigung, dass ich jetzt sage alter Sack. Ich meine, ich bin jetzt in meinem Alter, also in dem Alter, wo der Typ damals war, also beziehungsweise er war, als ich 17 war, ja dann doch ein bisschen älter. Aber nee, warte mal, er war 20 Jahre älter als ich. Sprich, als ich 13 war, war er 33. Okay, ist ja auch egal. Trotzdem war er alt genug, um zu wissen, was man macht und was man nicht macht. Okay, ich spreche das jetzt endlich aus, was sich vielleicht einige von euch schon gedacht haben bei meiner Geschichte. Ich kannte aber zuvor das Wort nicht. Sprich, das Wort, was ich jetzt gleich sagen werde, was auch diese ganze Situation dargestellt hat, gibt es, glaube ich, erst seit ein paar Jahren oder vielleicht gibt das Wort schon länger, aber es ist erst seit ein paar Jahren aktueller geworden, sodass man es auch ja in der Öffentlichkeit mehr angesprochen hat. Das Wort nennt sich Grooming. Und das bedeutet, wenn ein erwachsener Mensch, ein Kind oder eine Jugendliche sexuell missbraucht, aber es so anstellt, dass es nicht zwingend dazu zwingt, sondern es dahin manipuliert, sodass das Kind oder die Jugendliche glaubt, sie handelt aus freien Stücken. Im Internet steht aber dafür zum Beispiel so, bezeichnet die gezielte Kontaktaufnahme von Erwachsenen zu Minderjährigen, um deren Vertrauen zu erschleichen und sie sexuell zu missbrauchen. Täter manipulieren Kinder, Jugendliche psychologisch, oft über Online-Plattformen, indem sie Geschenke machen, Geheimnisse aufbauen und Grenzen überschreiten. Und ich habe mich jahrzehntelang, wirklich jahrzehntelang, für diese Geschichte geschämt. Ich habe auch gerade gemerkt, dass während ich meine Tagebücher vorgelesen habe, ich mich so ein bisschen dabei rechtfertigt habe, weil ich Angst hatte, obwohl es ja nicht passieren kann, weil ich ja alleine in meinem Zimmer sitze und niemand mich jetzt unterbrechen kann und mir irgendwie die Schuld dafür geben kann. Aber beim Erzählen dieser Geschichte hatte ich schon diese kleine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hatte, naja, selber schuld. Was lässt du dich auch darauf ein? Ja, das ist so eine Stimme, die ist manchmal da und die redet scheiße und ich mag sie nicht. Aber wir kommen erstmal ein bisschen zurück auf das Grooming-Wort. Grooming klingt so, als müsste man sofort erkennen, wo das Problem liegt, aber man erkennt es nicht. Und genau das ist die Schwierigkeit, denn Grooming passiert nicht einfach so und nicht einfach plötzlich, es passiert langsam. Es fängt an mit Aufmerksamkeit, mit jemandem, der dir schreibt, der dich sieht, der dir das Gefühl gibt, du bist was ganz Besonderes. Und gerade wenn du jung bist, wenn du vielleicht Dinge suchst, die dir irgendwo fehlen, dann verschiebt sich Stück für Stück etwas. Und Grenzen werden weicher, Gespräche werden intimer und irgendwann bist du emotional einfach so viel tiefer drinne, als du eigentlich begreifen kannst. Und das Verrückte an dem Ganzen ist, dass es fühlt sich nicht falsch an. Also es fühlt sich gut an, es fühlt sich wie einen Freund haben. Ist normal halt. Und ich finde, deswegen ist es ganz gefährlich, weil wenn du später zurückblickst, denkst du, ach, naja, aber ich wollte das doch auch. Aber das ist der Punkt, an dem ganz viele Menschen sich dann selber die Schuld geben. Weil ich meine, was kann ein 13-jähriges Kind oder ein 10-jähriges Kind, ein 11-jähriges Kind, ein 15-jähriges Kind schon wissen, was es will? Also Grooming bedeutet ja auch, dass jemand dich so beeinflusst, dass du etwas zulässt oder möchtest, was du ohne diesen Einfluss nie gewollt hättest. Grooming bedeutet nicht, dass du gezwungen wurdest, aber Du wurdest emotional dahin geführt, dass du das selbst willst. Ja, und es ist später dann schwierig, darüber zu reden, weil man das als was ganz Normales gesehen hat. Also ich habe mit meinen 17 Jahren oder 16 Jahren gesagt, dass ich eine Affäre habe. Und es war normal. Also es hat niemanden gewundert. Ich habe nicht allen Leuten erzählt, dass es erst angefangen hat, als ich 13 wurde. Nur ganz selten. Also es wussten ein paar Menschen, aber halt auch jetzt nicht alle. Und ich war halt ein Teenager und zum Beispiel meine beste Freundin, die damals mit mir, also die war ja auch deutlich älter als ich, die ist mit mir dann auch mal mit dem Auto durch die Gegend rumgefahren, um irgendwie den Typen zu sehen. Und jetzt schämt sie sich extrem dafür und gibt sich extrem enorme Schuld, weil ihre Tochter auch jetzt gerade 13 ist. Und sie war eigentlich auch der Grund, warum das Ganze in mir hochgekommen ist, weil ich sie gesehen habe und begriffen habe, oh mein Gott, so sah ich aus mit 13. Also vielleicht nicht so genau so aus wie sie, aber dieses kleine Kind, das war ich früher. Meine Freundin schämt sich dafür, denn sie hat mich nicht beschützt. Ne? Also sie hat sozusagen mit mir diese Fantasien oder dieses Teenager-Ding durchgeführt, indem wir halt ja in seinem Dorf rumgefahren sind. Mit dem Auto, total verrückt. Und irgendwie so im Bus hinterhergefahren sind. Ach, Digga. Aber ich gebe ihr auch keine Schuld dafür. Ich meine, auch wenn sie älter gewesen wäre, also war, ja, wir haben das wahrscheinlich einfach als Spaß abgetan. Es ist niemanden wirklich so der Ernst dahinter gekommen. Erst viele Jahre später, als man dann erwachsen worden ist, hat man darüber nachgedacht und festgestellt, okay, eigentlich ist das, was passiert ist, gar nicht so gut. Also es ist ziemlich krank sogar. Aber ich verstehe auch nicht, warum meine Mutter nichts getan hat. Ich verstehe nicht, wenn die Frau bei uns zu Hause war, warum hat meine Mutter sie nicht angezeigt? Also warum hat meine Mutter diesen Typen nicht angezeigt? Warum hat dieser Typ nie Konsequenzen erlebt? Warum wurde ich im Dorf als Schlampe geschmäht, komplett degradiert darauf, während dieser Typ einfach unantastbar war? Und bis heute, also es gibt noch so ein paar Leute, ja, ich würde nicht sagen Freunde, aber eher so Bekannte, wenn die mich sehen, dann sagen die dann so, ey, oh mein Gott, krass, erinnerst du dich noch an die Busfahrergeschichte? Oh mein Gott, was hast du da abgezogen? So als wäre das irgendwie so ein cooler Party-Gag, den man sich mal so eben erzählen kann. Und ich sag dann mal so, ja, haha, ja, genau, die Busfahrergeschichte. Es ist immer so, wie so ein Stempel, der mein Leben lang jetzt dann haften bleibt. Und ich verstehe nicht, warum die Leute das so als hahaha witzig abtun, wenn es eigentlich sexueller Kindesmissbrauch war. Ich bin ehrlich, die Geschichte macht was mit mir. Sie holt die ganzen Sachen raus, die ja verborgen, versteckt waren, und sie hinterlässt ganz, ganz viel Wut in meinem Bauch und eine gewisse ja Ungerechtigkeit, dass ich ein Kind war und ich weder vom System noch von meiner Familie, von den Menschen außen, die das alles mitbekommen haben, nicht geschützt worden bin. Und ich weiß, ich kann die Vergangenheit nicht ändern und sie hat mich geprägt. Vermutlich bin ich deswegen unglaublich wütend und aggressiv, wenn ich im Bus fahre und ein Mann einfach nur einem Kind zuzwinkert oder es einfach nur anguckt, dann stelle ich mich dann dazwischen und ich weiß nicht, ich bin extrem beschützerisch geworden. Ich glaube, ich bin so geworden, wie ich es mir gewünscht hätte, dass man mir gegenüber wäre, als ich ein Kind war. Was ich mitgeben kann für diejenigen, denen so etwas auch mal passiert ist: Es ist nicht unsere Schuld, aber das wissen wir ja irgendwo auch tief in uns drinne. Vielleicht ist es an der Zeit, uns selbst zu vergeben und dieses Kind, welches wir mal waren, einfach ganz doll in den Arm nehmen. Wenn ihr euch aber selbst gerade in so einer Situation befindet, wo ihr mit einem viel deutlich älteren Menschen zu tun habt, der euch irgendwie um den Finger wickelt, der euch sagt, wie krass reif ihr seid und mit euch kann man so gut reden und ihr seid was ganz Besonderes, bitte, 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 macht die Fliege, egal wie süß sich das anhört. Und ich wie einsam man sich fühlt und wie man sich wünscht, etwas Besonderes für einen Menschen zu sein. Wenn dieser Mensch so viel älter ist, dann ist es nicht Liebe. Es ist nicht Liebe. Es ist nichts Besonderes. Da ist jemand einfach nur auf euren Körper aus, auf eure Unschuld, auf eure Zartheit. Und lasst es euch nicht nehmen. Weil, ja, ich glaube, wenn es einmal genommen worden ist, dann ist es weg. Na gut, das war's. Jetzt habe ich mich hier geöffnet, mein Trauma verarbeitet oder aufgearbeitet oder einfach wieder hochgeholt. Und jetzt muss ich mich ein paar Tage erstmal damit ruhen. Das soll mal verarbeiten. Ich habe gerade echt Tränen in den Augen, weil mich das krass mitnimmt. Ich hoffe wirklich, dass die Zeiten sich geändert haben und Kinder und Frauen so zumindest ein bisschen besser geschützt werden, als wir Kinder damals. Okay. Habt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.